Mehr als 6 Monate sind vergangen. Mehr als 6 Monate seit dem Urteil. Seit einem Tag, der eigentlich als Abschluss sein sollte. Doch was passiert, wenn ein Urteil gesprochen ist, aber die Geschichte nicht endet? Wenn Gerechtigkeit ausgesprochen wird, aber der Schmerz bleibt? Wenn das Gerichtssaal leer ist, aber das eigene Leben noch immer in Ausnahmezustand ist? Heute sprechen wir nochmal mit der Tochter der getöteten Mama. Wir sprechen über das Danach, über Revision, über Wut, über Zweifel. Über eine Frage, die viele beschäftigt. Wer war der Mann wirklich, der ihr die Mutter genommen hat? Aber vor allem sprechen wir über sie, über das Weiterleben, über Veränderung, über das, was bleibt, wenn alles zusammenbricht. Das hier ist kein Fall, das ist ein Leben danach. Gut, also erstmal wieder schön, dass du nochmal dir die Zeit gefunden hast, mit mir nochmal ein Gespräch zu führen. Lass uns aber nochmal zurückgehen, ja, zu diesem einen Tag. Ich weiß wahrscheinlich, welchen Tag ich meine, der Tag des Urteils selber. Viele Menschen haben ihn eventuell von außen verfolgt, aber nur wenige wissen, wie es sich wirklich im Innen anfühlt, ja. Wenn du an diesen einen Tag des Urteils zurückdenkst, welches Bild kommt dir als erstes in den Kopf?
Dieses schwere Frage. Also er saß da, er hat es einfach so hingenommen. Ne, das war einfach so nach dem Motto, ah ja, gut, ich habe die jetzt umgebracht, ah ja, gehe ich halt mal für 11 Jahre und 6 Monate in den Knast. So, als würde ich dir jetzt sagen, hier, hast einen Kaffee.
Aber als das Urteil genau gesprochen worden ist, was hat dein Körper oder wie hat dein Körper reagiert? Gezittert, Taubheit, hast du direkt angefangen zu weinen?
Ich habe direkt geweint.
Direkt geweint.
Also ich habe auch rundherum danach nichts mehr mitgekriegt. Als er auch dieses Urteil, da kommt ja dann diese, wie nennt man das, Urteil, diese Belehrung, nee, nicht die Belehrung, dieses Urteil, diese Seiten, die er da vorliest.
Ja, die Urteilsbegründung.
Genau, und du kriegst nichts mehr mit. Das ist einfach, der hat gesagt, 11 Jahre und 6 Monate und dann direkt.
Hast du da in dem Moment auch in sein Gesicht vielleicht schauen können?
Nein.
Gar nicht? Also konntest du nicht seine Ausdrucksweise sehen?
Nein, aber ich weiß es, dass er, also von anderen, dass ihn das so, was heißt kalt gelassen, aber er hat halt da gesessen, so nach dem Motto, ah ja.
Keine Reue, Kälte.
Nein.
Hat sich aber irgendwas an seiner Reaktion irgendwie vielleicht schockiert?
Wie gesagt, ich habe seine Reaktion gar nicht, also ich habe nichts wahrgenommen in
nichts
dem Moment. Ich habe einfach geweint, weil das ist fassungslos. 11 Jahre, 6 Monate für so eine Tat.
Hattest du aber das Gefühl, jetzt ist es vorbei?
Nein, weil für mich ist es nicht vorbei. Für mich ist es einfach, es ist hart, weil du hast einen, für mich aus meiner Gesicht gesehen, Mord. Und für mich ist es nicht vorbei. Für mich gehört dieser Mann, natürlich, es ist jetzt, die Revision ist vorbei, es ist alles um. Aber für mich in meinem Kopf, nein. Nein.
Wie hast du den Abend nach der Urteilsverkündung verbracht?
Ja, ich war daheim. Ich kann das eigentlich gar nicht glauben. Du stumpfst so ab, du wirst so kalt und du denkst zwar, es ist vorbei, aber du hast nicht das Gefühl, dass es irgendwas beendet und es Gerechtigkeit gefunden war.
Gab es einen Moment, in dem sich die Realität überwältigt hatte, nach dem Urteilsverkündung?
Als er mir gesagt hat, er ist in Revision gegangen. Warum?
Zu dem Punkt werden wir auf alle Fälle noch kommen. Vielleicht jetzt können wir direkt anknüpfen. Wie und wann hast du erfahren, dass er in Revision gegangen ist?
Wann habe ich dir das gesagt? Ich glaube, einen Monat später nach dem ersten Interview.
Müsste also erfahren, also die Verhandlung war Mai.
5.5. ist das Urteil gefallen.
Im Mai war das Urteil gefallen.
Juni, Juli
so erst, also knapp doch 2 Monate später überhaupt erst in Erfahrung gebracht, dass in Revision gegangen ist.
Es wurde immer nur gesagt, ja, es könnte sein, dass...
Was hat diese Nachricht emotional mit dir gemacht? Ich persönlich weiß es, wir haben ja kurz danach, hast du mir direkt geschrieben, und also vermute ich zumindest mal. Ja. Wie war das emotional?
Das macht fassungslos. Das macht einfach, wieso geht ein Mensch, der mit so einer, ich sag jetzt mal, geringen Strafe wegkommt, noch in Revision? Was gibt dir das Recht, wenn du schon nicht den Mord kriegst für deine Tat, noch in Revision zu gehen? aus so einem nichtigen Grund auch noch.
Als du es mit der Revision erfahren hast, hast du in dem Moment an deine Mama gedacht?
Ja.
Und wenn ja, wie du gerade gesagt hast, wie?
Das ist, also für sie ist das ja auch nicht Gerechtigkeit. Für sie ist das ja auch nicht, wie soll ich das sagen, das ist, ja, also ich bin, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich bin auch so ein Mensch, ich denke schon, dass sie auch nicht ruhen, also ruhen kann. Vielleicht hört sich das ein bisschen komisch an, aber so, du verstehst, was ich meine, ne?
Ich verstehe, ja, ich verstehe. Okay. Kommen wir zum nächsten Block, Revision und Schwebezustand. Ne? Ein Urteil sollte eigentlich ein Schlusspunkt sein, das haben wir aber vorhin schon kurz angesprochen. Doch in deinem Fall war es eher so ein Komma.
Ja.
Ja? Und als klar wurde, dass es in Revision geht, hat sich da etwas in dir wieder geöffnet, das gerade vielleicht begonnen hat, ja, zu heilen, zu schließen?
Natürlich, das kommt alles wieder hoch. Wie gesagt, die Fragen warum, wieso... Wieso darf er? Das kommt alles hoch und das tut verdammt auch weh.
Also hat das alte Wunden sozusagen direkt wieder aufgerissen.
Ja.
Welche Gedanken in dieser Zeit haben sich am meisten beschäftigt?
Warum?
Weiterhin die Frage, warum?
Ja, warum darf er auch? Warum darf ein Mensch, also ich meine, wenn du jetzt einen Raub begehst, dann... Okay, wenn du in Revision gehst, ja, weil, weiß ich nicht, aus was für Gründen auch immer, hast einen Kuli statt ein Kaugummi geklaut, aber da ist es klar, da ist es einfach klar, du hast es getan, du hast einem Menschen bewusst das Leben genommen.
Hattest du Angst vor einer möglichen Strafminderung?
Ja, ja, weil ich dann nicht wusste zu dem Zeitpunkt, warum er die Revision gemacht hat. Also mit was für einem Grund er in Revision gegangen ist. Den habe ich erst gekriegt, nachdem das Urteil kam.
Wie gehst du heute mit möglicher Gerichtspost oder derartiges um, wenn es irgendwas nach Hause kommt?
Tja, also ich war unheimlich trotzdem froh, dass das Urteil endlich gefallen ist. Ich warte nur noch auf die Akte und dann hoffe ich, dass das einfach alles aufgearbeitet werden kann. Das ist, und das erste Mal, als ich das Urteil durchgegangen bin, habe ich geweint, weil einfach du dann nochmal nicht diese zwei Seiten vom Richter hörst, sondern 41 Seiten detailliert auch hörst und lesen kannst, wie er es getan hat. Weil das war ja auch der Punkt, wo ich raus musste.
Bei
der Gerichtsmedizinerin.
Hast du mittlerweile Strategien entwickelt, um dich emotional zu schützen?
Ich glaube, da gibt es keine Strategie. Ich glaube, für sowas, Ich lasse es auch einfach zu. Also wenn ich weinen muss, dann muss ich weinen. Warum nicht? Das ist halt einfach so. Weil wenn du es verdrängst, wenn du es runterschluckst, das habe ich jahrelang gemacht, wie im ersten Interview schon gesagt, aber das funktioniert nicht immer. Das geht vielleicht im Job, ja. Das geht irgendwo, keine Ahnung. Aber das funktioniert nicht allein daheim.
Fühlst du dich vom Rechtssystem irgendwie getragen oder alleingelassen?
Verarscht.
Verarscht?
Ja. Ja.
Kannst du es näher erläutern?
Ohne Urteil kein Mord. Ohne Motiv kein Mord. Was eine Verarschung. Ja, natürlich hat er kein Motiv gehabt, aber im Urteil steht drin, er hat bewusst in Kauf genommen, dass sie stirbt. Er hat nicht einfach eine Vase genommen, hat sie ihr über den Kopf gezimmert und hat gesagt, ups, Entschuldigung. Nein, er hat bewusst, und das ist das, wo ich mir sage, ich komme mir tierisch verarscht vor einfach. Richtig verarscht.
Also das Warum beschäftigt sich eigentlich am meisten.
Ja.
In jeglicher Form. Warum hat er das getan? Warum in Revision? Warum, ja. warum?
Ja.
Und keine Antwort zu bekommen.
Wird auch nie eine Antwort geben, warum.
Was würdet ihr aber... echte innere Sicherheit geben?
Das ist eine gute Frage. Also Sicherheit ist auf jeden Fall, dass er erstmal weg ist. Das ist klar. Wir sind umgezogen, also er kann auch nicht mehr kommen. Aber im Punkt zu meiner Mutter, schwere Frage. Schwer.
Bisschen mehr als 6 Monate später, ja, bleibt es eventuell juristisch aufgearbeitet, aber eine Unsicherheit ist ja trotzdem irgendwo da. Es bleiben auch andere Fragen, wie zum Beispiel, oder das, was viele Menschen unter anderem bewegt, aber für dich persönlich wahrscheinlich noch viel schwerer wird, wer war dieser Mann wirklich? Nicht im Gerichtssaal, nicht in irgendwelchen Schlagzeilen, sondern in den Jahren davor. Du hast ja mittlerweile die Akten.
Die Akten, nicht das Urteil.
Das Urteil selber.
Auf die Akte warte ich schon.
41 Seiten Urteil?
41.
41 Seiten Urteil. Wir haben zwar im ersten Gespräch schon ein bisschen beleuchtet, aber wenn du heute zurückdenkst, wann hast du wirklich vielleicht das erste Mal, jetzt im Nachhinein, ihn wirklich anders wahrgenommen?
Hiermit. Mit dem Urteil. Weil du hast einen Menschen am Anfang vor dir sitzen, wo du einfach denkst, oh toll, der Nachbar von nebenan, super Kerl. Dann kriegst du gesagt, der hat deine Mutter umgebracht. Dann denkst du dir erstmal, warum? Und dann liest du schwarz auf weiß, was das eigentlich für ein Mensch war. Und dann denkst du dir, krass, warum merkt es keiner und warum schickt diesen Menschen keiner einfach dahin, wo er hingehört? Therapiert, jahrelang und danach 11,5 Jahre in Knast.
Du hast ja jetzt vieles gelesen, was du vorher nicht wusstest. Denkst du, es gibt noch mehr Sachen in der Vergangenheit, die nicht ans Licht gekommen sind?
Ja. Ja, du kannst mir nicht erzählen, dass 31 Jahre, glaube ich, waren es, nichts passiert ist. Das kann mir kein Mensch erzählen, nein.
Aber davor im Prinzip die gleiche Vorgehensweise, was mit deiner Mama passiert ist, vorher schon.
Bei drei Frauen. Ja, was heißt drei Frauen? Es waren zwei Minderjährige, eine davon unter 10 und die andere war, glaube ich, 16, 8. Müsste ich jetzt gleich nachlesen, 16, 8 und die andere war junge Frau.
Dafür hat er ja auch gesessen.
Anderthalb Jahre, glaube ich. Also ein Witz.
Für einen versuchten Mord.
Versuchte Vergewaltigung, glaube ich.
Okay. Versuchte Vergewaltigung sogar. Also das sind viele Dinge, die in der Vergangenheit waren, die man schon weiß, aber was man ihm ja wahrscheinlich zugute gelegt hat, in Anführungsstrichen. Dass er Therapie gemacht hat und dann 30 Jahre nichts passiert sein soll.
Ja.
Angeblich.
Angeblich. Aber ich denke, es gibt ja auch heutzutage viele, viele Frauen, die einfach Angst davor haben, eine Vergewaltigung anzuzeigen oder einen versuchten Mord oder weiß ich nicht, weil sie, ist ja auch ein großes Thema.
Ja, was hast du denn im Urteil gelesen, was du vorher nicht so auf den Schirm hattest, ihm bezogen für seine Vergangenheit?
Also, ich war davon ausgegangen, glaube ich, dass es ein 11-jähriges und kein 8-jähriges Mädchen war. Dann kommt dazu noch Betrug, es kommt dazu Raub, es kommt dazu Pfarrerflucht, glaube ich, ist noch drin. Also einiges mehr als das, was jetzt nicht auf diesen Fall bezogen ist. Aber nochmal detailliert zu lesen, wie das mit diesem Mädchen passiert ist, wie das mit dieser Frau passiert ist, das ist hart. Das ist einfach, das wird ja auch da jetzt nicht so groß thematisiert.
Das wollte ich gerade fragen. Inwieweit ist seine Vergangenheit wirklich in diesen einen Prozess, was um deine Mama ging, wirklich mit eingeflossen?
Das sind die drei Fälle mit eingeflossen. Das ist dieses Mädchen mit eingeflossen, wo er als Drücker ihr an den Hals gegangen ist. Ich glaube, 8 war so. Der ist ihr als Drücker an den Hals gegangen, hat sie aufs Bett gezogen und hat versucht, sie zu vergewaltigen. Das ist mit eingeflossen. Das 16-jährige Mädel im Tunnel mit eingeflossen. Was er an die Tunnelwand gedrückt hat.
Ja. Wir hatten es im ersten Gespräch auch schon kurz erwähnt, aber vielleicht jetzt mit ein bisschen mehr Abstand und mehr eventuell Sachen rekapitulieren. Hat deine Mama jemals irgendwie Angst gegenüber ihm geäußert?
Bei mir nicht, nein.
Gar nicht?
Nein. Also ich weiß, dass sie bei ihm wohl irgendwie öfters mal Angst hat, dass er sich irgendwas angetan hat oder so, weil das habe ich auch aus den Akten gelesen, dass sie mehrmals die Polizei zu ihm geschickt hat, weil er irgendwelche Ohnmachtsanfälle vorgetäuscht hat, weil er hackevoll bei ihr angerufen hat und sie sich Sorgen gemacht hat. Ich glaube, der Höchstwert waren 4,1 Promille. Da würde ich unterm Tisch liegen.
Ja, Alkoholvergiftung wahrscheinlich. Ja.
Und er stand noch gerade, laut Urteil.
Denkst du, dieser Mord wie wir ihn nennen, auch ja, wenn er offiziell juristisch nicht als Mord deklariert wird, war eine Eskalation zum Ende hin oder wirklich ein Teil eines Musters?
Wenn ich den Rest lese, was er mit den anderen drei Frauen gemacht hat, ich denke, das war ein Muster. Ich denke, er hat es bei ihr versucht und dass sie sich gewehrt hat. Und weil keiner drumherum war, es war keiner, der durch den Tunnel kommen konnte und konnte sagen, ey, was machst du da? Mhm. Es war kein...
Es war hinter verschlossenen Türen.
Genau. Es war keiner da, der irgendwie gesagt haben könnte, ey, was machst du mit der Frau? Und ich denke, das wird der Grund gewesen sein, warum er so weit auch gegangen ist.
Also hast du eigentlich das Gefühl, ihn überhaupt jemals gekannt gehabt zu haben?
Nein. Nicht mehr, nein. Gar nicht mehr.
Was macht dich, abgesehen von dem Warum, noch so fassungslos an seinem Verhalten?
Dass man ihn auch nicht therapieren konnte. Das ist, also er wollte ja auch nicht, er ist ja auch immer wieder gegangen, freiwillig. Also dass man ihn dann auch da so rausgelassen hat. Also das, der ganze Fall, dieser ganze Mensch ist einfach ohne Worte. Also ich weiß nicht, auch sich so zu verstellen, so alle Menschen so zu verarschen. Geschichten zu erfinden wie, ich habe getötete Kinder, ich habe, weiß ich nicht, also so narzisstisch, dürfte Narzissmus sein, oder?
Ein Teil, auf alle Fälle.
Ne? Mit so narzisstischen Zügen überhaupt weiterzukommen. Mhm.
Also du glaubst, er trägt noch einige Geheimnisse mit sich,
ja,
die nicht ans Tageslicht gekommen sind.
Ja, hundertprozentig.
Okay.
Das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum er im Gerichtssaal so wahrscheinlich auch reagiert hat, so nach dem Motto, Gott sei Dank war es nur das und nicht noch anderes.
Hm. Kommt zum nächsten Themenpunkt, der Alltag danach. Ne? Während draußen noch vielleicht diskutiert wird oder wir in unseren Livestreams öfters mal über diese Themen diskutieren, musst du trotzdem weiterleben, musst einkaufen gehen, arbeiten, schlafen. Wie sieht dein Alltag heute aus, 6 Monate oder fast 9 Monate nach dem Urteil?
Ich versuche von diesem Funktionieren runterzukommen, weil du hast am Anfang dieses, du funktionierst ja nur, du gehst einkaufen, arbeiten, Hund, zwischendurch hängst du mal abends da und weinst dich in den Schlaf und ich versuche irgendwie wieder reinzukommen.
Wie ist aber dein Alltag, oder wie sieht dein Alltag heute aus im Vergleich zum ersten Interview? Da hat sich doch bestimmt einiges geändert, oder?
Ja, wir sind umgezogen. Mhm. Neue Arbeit.
Wieder neue Arbeit, muss man sagen.
Ja, Gott sei Dank.
Weil du erzählt hast, wie das, als es mit der Mama passiert ist, wie kurz danach deine Arbeit verloren hast, dann aber glücklich warst, die neue Arbeit zu bekommen zu
haben. Der hat mich aber nicht versetzt, also folgedessen.
Ja. Wieder.
Ja. Mhm. Aber es läuft besser. Also es ist... Mhm. Ja.
Es hört sich jetzt vielleicht makaber an oder so, aber ist die Trauer leiser geworden oder nur anders da?
Leiser.
Echt leiser geworden, ja?
Ja, also es ist im Alltag blendest du es aus und es kommt halt abends, wenn du schläfst. Ne? Wenn du meistens die Augen zumachst und dich dann vorstellst, wie sah sie überhaupt aus, wenn du True-Crime-Fälle guckst. Letztens haben wir einen Film geguckt, dann ging es dann um eine 3 Monate alte, verweste Leiche und ich direkt so,
Oh, dann kommen wieder Erinnerungen.
Okay, hin. Ja.
Hm. Sind das die Momente, die besonders schwer sind dann?
Ja.
So Filme, Sachen, die random triggern könnten, die man gar nicht sieht. Und das war eventuell sogar im Alltag, ne?
Ja.
Gibt es so Rituale, die dir helfen? Besuche alte Orte? Kannst du alte Orte, wo sie eventuell war, besuchen? Eifler?
Habe ich noch gar nicht versucht, ganz ehrlich. Und ich scheue mich auch davor.
Ein Trauercafé warst du seitdem auch nicht mehr?
Nein.
Okay.
Also ich war einmal da, das geht, aber ich, vor Höchst, sage ich dir ganz ehrlich, da grault es mir.
Weil, wie sieht es aus mit dem Friedhof, auch wenn noch kein Grabstein da ist? Wann warst du?
Ich war einmal da.
Einmal seitdem?
Aber es ist halt schwer, ne? Es ist halt, weil du weißt, es kommt hoch. Es kommt hoch, es wird hochkommen.
Eventuell wartest du wirklich, bis der Abschluss mit dem Grabstein endlich da ist, dass du den Grabstein für deine Mama organisieren kannst, sodass du da vielleicht einen weiteren Abschluss findest.
Das ist vielleicht, ja. Ich war einmal da, weil die vom Trauercafé, die eine Dame, hingehen wollte. Und es war schon verdammt schwer, an diesem Grab zu stehen. Weil ich komme mir auch manchmal so vor, so nach dem Motto, ich habe nicht genug getan. Weißt du, Totschlag, das ist super. Ich komme meiner Mutter gegenüber auch so ein bisschen, ja, als hätte ich nicht genug getan.
Wie gehst du denn mit bei besonderen Tagen um?
Tja.
Nimm die Zeit, du weißt.
Ja, schwierig. Ja, schwierig. Das, ohne Hilfe kannst du das nicht verarbeiten. Nur die Wartelisten sind lang. Mhm. Ja. Aber Arbeit. Arbeit, Arbeit, Hund. Arbeit, Hund.
Mhm. Ablenkung.
Ja. Ja.
Gibt es Sätze von ihr, die dich heute irgendwie verfolgen?
Mein Spitzname.
Ja?
Ja, ich habe mich immer Hexe genannt. Okay. Es verfolgt mich, ja. Das ist einfach. Mhm. Ja. Gelbe Rosen.
Gelbe Rosen.
Sowieso. Gelbe Rosen. Das erste Mal, wenn du das erste Mal ins Altenheim kommst und direkt auf den Tisch gelbe Rosen siehst, super.
Mhm. Ja. Hat sich dein Verhältnis zur Erinnerung geändert?
Also stärker. Weil es triggert mehr.
Die Erinnerungen sind präsenter, stärker?
Ja. Okay. Das triggert ja mehr, weißt du? Du siehst irgendwas, das triggert halt. Das ist halt... Ja. Es kommen auch so Fragen wie, hättest du noch so viel mit ihr klären können? Du hättest noch so viel machen können mit ihr? Du hättest ihr vielleicht auch helfen können? Ja.
Wie reagiert dein Körper heute auf Stress? Nach der ganzen Sache? Empfindlicher oder... abgehärteter?
Teils, teils. Es kommt drauf an. Also wie gesagt, abends, wenn du abends alleine bist und der Körper zur Ruhe kommt, kommt es raus. Aber ansonsten ist das eher so dieser Schutzpanzer.
Ja. Hast du dir neue Unterstützung gesucht? Oder
ich
versuchst du es gerade? Wie du gerade sagtest, leider keine Therapieplätze sind schwer zu finden.
Ja, gerade Traumatherapie. Gerade Trauma, ja.
Aber was gibt dir im Alltag momentan Stabilität?
Arbeit. Arbeit. So dieses ich habe früher mal gesagt, so dieses kontinuierliche Arbeit, Hund, Einkauf, Essen.
Eine Routine drin zu haben.
Ja. Ich bin eigentlich nie der Mensch gewesen, der so Routine das langweilig findet, normalerweise. Aber im Moment ist es, glaube ich, besser. Wenn du einfach strukturiert abarbeitest, fertig.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Wut und innere Kämpfe. Ja? Weil hinter dem Alltag versteckt sich oft das Gefühl, die man vielleicht nicht zeigt. Wut, Schuld, Ohnmacht. Welche Emotion hat dich in den letzten Monaten am allerstärksten begleitet?
Wut und also einfach dieses, ich kannte nicht mehr tun. Und auch dieser Hass und diese Wut und dieses, auf dieses System halt. Das war, glaube ich, das, was am meisten... Und auf jetzt neben dem, dass er das getan hat, aber diese Wut auf diese Justiz, auf dieses System, auf dieses, ich glaube, das war mit so das Stärkste.
Ist die Wut aber in den letzten 6 Monaten stärker oder weniger geworden?
Es hält sich so die Waage. Weil jedes Mal, wenn was kommt, du immer mehr einen Hals kriegst, weil du dich vorstellen kannst, dass es so ist.
Fühlst du dich schuldig, obwohl du weißt, dass du es nicht bist? Und wenn ja, was macht die Schuld mit dir?
Ich fühle mich schuldig im Sinne von, ich habe meine Mutter das letzte Mal gesehen und ich habe nicht erkannt, dass es ihr so, also verstehst du, ich habe das Gefühl, dass es ihr schon schlecht ging und ich habe es nicht gesehen.
Weil sie es auch nicht gezeigt hat? Oder
ja, weil sie nichts gesagt hat und nichts gezeigt hat, ja.
Also denkst du manchmal, du hättest es verhindern können?
Ja. Ja, wenn sie ein Wort gesagt hätte, ja.
Wie gehst du mit diesen Gedanken um?
Das frisst einen auf. Das macht einen kaputt, das frisst einen einfach auf, weil du kannst es nicht mehr rückgängig machen, das ist passiert. Du kannst nicht mehr hergehen, du kannst dir nicht ausbuddeln und kannst sagen so, ey, Mama, es tut mir leid, ich war nicht da. Das geht nicht.
Hat sich dein Blick auf Beziehungen bzw. auf Männer geändert dadurch?
da ich Gott sei Dank in meinem Leben nicht solche Idioten kenne, eigentlich nicht. Also ich bin in einer festen Partnerschaft, Gott sei Dank, aber ich glaube, wenn ich jetzt Single gewesen wäre, ja.
Vertraust du Menschen aber heute generell anders da?
Die, die ich habe, denen schon. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand Neues kommen würde, ist das schon eine ganz andere... du guckst dir den Menschen anders da an. Also du kannst den Menschen zwar nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf, aber es ist schon, ja.
Gibt es Momente, in denen du ihn immer noch innerlich begegnest, den Täter?
Dem Täter weniger, meiner Mutter, ja.
Okay. Also taucht dann deine Gedanken nicht ungefragt auf, der Täter?
Nein. Also eher weniger, weil ich weiß, wie gesagt, er ist weg und eigentlich kann da nichts passieren, aber meine Mutter ist halt sehr präsent manchmal.
Gibt es Trigger, Stimmen, Gerüche, irgendwas?
Ja. Rudi, gelben Rosen. Einiges anderes. Diese Crime Talks teilweise.
Ja.
Ja. Wurde dann auch dieses Leiche liegt 3 Monate irgendwo, wie gesagt, in diesem Film.
In einem Kurztrailer.
Ja. Ich habe sie zwar nicht gesehen, aber wenn du dann hinguckst und siehst, oh, scheiße, und dann kommt direkt dieser Gedanke, scheiße, so hat's wahrscheinlich auch ausgesehen.
Also kann man sagen, du träumst auch nicht von ihm. Er kommt nicht in
deinen
Träumen.
Nein, Gott sei Dank, nein, nein.
Hat sich dein Verständnis zur Gerechtigkeit verändert?
Also ich war ja schon immer von der Justiz ein bisschen, ja, enttäuscht. Eigentlich nicht, nein. Es ist einfach, ich finde, in Deutschland gehört vieles, vieles aufgearbeitet, was Justiz angeht, vieles anders dargestellt, gerade wenn du bewusst einen Menschen das Leben nimmst. Ich finde, da gehört viel, viel getan und viel geändert.
Und was bedeutet Vergebung für dich heute?
Ich vergebe ihm nicht. Nein, nein. Also ich glaube, er könnte am Totenbett vor mir sein und könnte sagen, nein.
Keine Vergebung?
Nein. Nein. Es gibt gewisse Dinge, die kannst du vergeben, ja. Aber ich finde sowas, nein. Nein.
Gut. Wir gehen in den Übergang in die Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit. Weil deine Geschichte ist nicht nur irgendwie am Ende privat geblieben. Ne? Sie wurde öffentlich kommentiert, diskutiert, bewertet eventuell. Ja? Wie hast dich die mediale Aufmerksamkeit nach dem Urteil verändert?
Da ich freiwillig wie bei dir reingegangen bin, weil den Rest habe ich abgeschirmt. Also es hieß ja, Bild-Zeitung hat Annäherungsverbot. Ja. Die haben mich Gott sei Dank in Ruhe gelassen. Und öffentlich, naja, was die schreiben, sorry, aber da kannst du auch nichts drauf geben. Aber medial habe ich Gott sei Dank Ruhe. Also außer das, was ich freiwillig möchte.
Aber wurdest du trotzdem weiterhin eventuell kontaktiert von verschiedenen...
Ja, von, darf ich den Namen nennen?
Ja, klar.
Von Stern TV. Die Dame hat mich gefragt, ob ich komme. Und damals war es, glaube ich, noch RTL und Sat.1. Aber ich habe es abgelehnt. Weil die nehmen dich sonst auseinander. Weil die wühlen dann nicht nur in der Geschichte rum, sondern die finden dann noch 1000 andere.
Was eventuell nicht gewünscht ist, weil es nicht dem Thema entspricht.
Ja.
Ne?
Ja.
Bereust du es manchmal, öffentlich gesprochen zu haben?
Wenn es um den Link geht, ja. Wenn es um meine eigene Wohlbefinden und um meine eigene Gesundheit und meine eigene Seele geht, nein.
Link meinst du wegen dem GoFundMe, Spendenlink?
Ja, das ist der einzigste Grund, warum ich es eventuell bereue, nicht weitergegangen zu sein. Aber was mein eigenes Wohlbefinden, meine Seele und meinen Frieden und meine Ruhe angeht, nein.
Gab es Reaktionen, die dich besonders berührt haben? In Bezug auch vielleicht auf den Spendenlink oder auf was anderes, was du so nicht, vielleicht nicht erwartet hättest?
Was du auf die Beine gestellt hast. Es ist wirklich so, ey, wir haben uns heute das erste Mal getroffen und du hast mehr für mich getan als manche Menschen, die ich mein ganzes Leben lang kenne.
Gerne getan, weil es ist zwar nur eine Geschichte von vielen, die leider täglich passieren. Aber wie hätte ich das anders machen können, nachdem du mir das Vertrauen geschenkt hast, deine Geschichte sozusagen als erstes zu präsentieren? Ein Creator wie mich, der erst neu angefangen hat, der nichts vorweisen konnte. Wie soll ich dir da nicht irgendwie beistehen in der ganzen Sache? Das ist mehr moralisch verwerflich, meiner Meinung nach.
Das ist schon ein Unterschied, ja.
Ja, hat sich dein Verständnis zur Öffentlichkeit verändert und würdest du heute etwas anders machen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Link? Was hättest du denn anders da gemacht?
Im Nachhinein betrachtet würde ich, glaube ich, nichts anders da machen. Ja. Weil, wie schon erwähnt, die reißen dich ja auseinander. Weil die lassen dich dann auch nicht in Ruhe und du hast dann monatelang, eventuell stehen sie noch bei dir vor der Tür, wenn du Pech hast. Mhm. Ich würde es, glaube ich, genauso machen. Mhm. Genau so. Weil du kannst ja nicht einfach nur den Link in die Bildzeitung, also in irgendeine Zeitung setzen und kannst sagen, so, jetzt spendet. Du musst ja das drumherum reden.
Mhm. Und gab es verletzende Kommentare?
Bis jetzt, Gott sei Dank, nein.
Also positiv im Prinzip.
Ja, bis auf eine Dame, die meinte, ja, man braucht doch keinen Stein fürs, um Abschied zu nehmen. Mhm. Aber ansonsten, nein.
Mhm. Fühlst du dich verstanden oder öfters auch missverstanden?
Es kommt drauf an. Also am Anfang kamen natürlich schon die Fragen, warum warst du nicht für deine Mama da? Mhm. Aber wenn du dann sagst, warum, wieso, weshalb und dass du nie dieses Verhältnis hattest, verstehen es eigentlich die meisten.
Was ist für dich am schwersten im Umgang mit Medien?
Das Vertrauen dahin. Das Vertrauen, weil die nutzen das alle nur, um selber sich zu pushen, um selber, wie soll ich das sagen, um Geld damit zu kreieren, um sich selber zu pushen und nicht für das, für was ich es nutzen würde. Weil Aufklärung ist viel wichtiger als...
Genau. Also ist es der Grund, warum es dir trotzdem wichtig ist, zu sprechen.
Ja.
Aufklärung, Sensibilisierung.
Ja. Noch wichtiger als alles andere im Endeffekt. Weil wenn du nur eine Frau damit rettest, hast du viel getan.
Ja. Wir kommen zum nächsten Themenpunkt, und zwar persönliche Veränderung. Was hat sich in dir verändert? Sagen wir mal, wir machen jetzt pauschal 6 Monate nach unserem Gespräch. Es ist ein bisschen mehr als 6 Monate mittlerweile. Es ist keine lange Zeit. Es kommt eventuell einem mal etwas länger vor. Und gleichzeitig könnte sein ganzes Leben verändern, diese 6 Monate.
Ja.
Ne? Wenn du heute in den Spiegel schaust, siehst du noch dieselbe Person wie vor einem Jahr?
Nein. Das ist trauriger.
Also wer bist du denn heute nach dem Prozess? Und wer warst du vor dem Prozess?
Also ich war schon immer ein bisschen gebrochen, aber ich glaube, das hat mich schon gebrochen. Das ist schon nicht so einfacher Tabak. Das ist einfach, das bricht ein.
Kann man sich natürlich nicht vorstellen, wenn es einen nicht selber auf irgendeine Art und Form erlebt hat.
Weil jetzt kommt auch diese Phase, du hast natürlich, ich habe die Wohnung ausgeräumt, du hast immer was zu tun gehabt. Und jetzt kommt die Phase, wo du einfach auch nichts mehr, ich hör's jetzt blöd, aber nichts mehr damit zu tun hast. Du kannst jetzt gar nichts mehr machen. Nichts mehr.
Ja. Machtlos in diesen Hinsicht dann. Was hast du über dich selbst denn gelernt in der Zeit?
Dass ich stärker bin, als ich dachte. Dass doch der Mensch mehr aushalten kann als eigentlich, ja.
Und da kniff ich gerade mal an. Bist du wirklich stärker geworden oder nur härter?
Wahrscheinlich härter. Die Mauer ist härter geworden. Das ist das, ja. Ne?
Wie hat sich dein Blick auf die Zeit verändert?
Boah. Das ist schwer zu sagen. Also es ist, ja, jetzt kommst du so langsam an und du weißt langsam, okay. Ja, wie gesagt, du kannst nichts ändern. Das ist einfach das Verändern, ja.
Ja. Aber welche Prioritäten haben sich denn genau verschoben?
Prioritäten, das Vertrauen allein in andere Menschen. Du hast keine, also Prioritäten, ich würde sagen, erstmal ich. Erstmal ich. Dann die Menschen, die mir wichtig sind oder das, was mir wichtig sind und dann der Rest. Früher war es umgekehrt. Früher war es immer erst die Menschen, die mir wichtig sind und dann ich, aber du lernst dann auch erstmal an dich zu denken.
Ja. Denkst du heute anders über Sicherheit?
Allgemeine Sicherheit?
Ja. Persönliche Sicherheit?
Ja, du, seelische Sicherheit vielleicht.
Okay.
Dass du dir seelisch vielleicht mehr Sicherheit geben musst, ein bisschen mehr dich selber also aufbauen musst, dir selber einen Panzer zulegen musst.
Ja. Wie willst du das hinkriegen? Mit Therapie nur? Ja. Oder?
Ja. Mhm. Auch lernen, mit Triggern umzugehen und so. Anders da.
Welche Dinge tolerierst du gar nicht mehr?
Lügen. Lügen.
Hast du das mal toleriert?
Lügen? Kommt auf die Lüge an, ja.
Okay.
Ja. Aber das ist so was, wo ich mal sage, okay, gut, nein. Vertrauen, Lügen, das sind so Dinge, die dann auf einmal andere Sichtweisen haben.
Was würdest du anderen Betroffenen sagen? Die vielleicht eine ähnliche Lage.
Reden, sucht euch jemanden zum Reden. Sucht euch für das, also sucht euch jemanden, dem ihr vertrauen könnt, Therapie. Mhm. Therapie ist eigentlich ganz wichtig. Ich war auch immer so ein Gegner von Therapie, weil ich nie einen Therapeuten gefunden habe, mhm, wo ich sagen kann, okay, da will ich hin. Der letzte ist mit der Klangschale um mich rumgetänzelt, wo ich dann gesagt habe, so, ey, sorry, aber
ja.
Ja, also du brauchst schon jemanden, mit dem du reden kannst. Die Therapeutin, die ich habe, die ist leider nur fürs Traumazentrum zuständig gewesen. Mhm. Die hätte ich gern behalten, eine super tolle Frau.
Ja.
Aber sowas zu finden, ist halt schwer.
Ja. Hat dich aber dieser Fall gesellschaftlich sensibler gemacht?
Ein bisschen. Ein bisschen.
Wie äußert sich das?
Ja, du fängst halt an schon zu hinterfragen. Ne? Du vertraust nicht mehr jedem, du bist nicht mehr mit jedem gleich so, hoch, wir sind jetzt Freunde. Mhm. Ich glaube, du guckst halt schon, versuchst halt schon hinter die Mauer zu gucken. Kannst du nicht, weil wie schon gesagt, du kannst einem Menschen nur vor den Kopf gucken, aber du versuchst es zumindest.
Ja. Woher nimmst du heute Hoffnung?
Dass es einfach weitergeht. Zukunft. Hoffnung ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Also du darfst ja die Hoffnung auch nicht verlieren.
Aber was gibt dir Hoffnung? In die positive Zukunft zu schauen.
Ja, positiv einfach. Hochzeit.
Haben wir ja gesagt.
Ja, das ist sowas.
Hat sich natürlich verschoben wegen dem Umzug, ja, wahrscheinlich natürlich. Und alles. Ne?
Natürlich.
Aber der Plan steht hoffentlich
noch. Ja, natürlich.
Ja, sehr schön.
Aber das ist so Hoffnung, weißt du, so Ruhe finden, einfach vielleicht doch eventuell, na, sie wird nie vergessen sein, nie, aber doch Ruhe und abschließen kann.
Was machst du gegens Vergessen?
Gegen was vergessen?
Nicht deine Mutter per se vergessen. Man kennt es ja manchmal, ne? Bilder verblassen, Erinnerungen verblassen. Was machst du dagegen, dass das nicht passiert?
Meine Mama nicht zu vergessen, meinst du? Oder im Allgemeinen?
Erinnerungen allgemein, Sachen, die wir vielleicht eventuell in Erinnerung verblassen könnten.
Wie man aufrechterhalten.
Und wie hältst du das aufrecht?
Das drüber nächste ist eine Tätowierung.
Schön.
An meine Mama, aber erst der Stein, dann die Tätowierung.
Ja.
Ich habe eine gelbe Rose bei mir liegen, also das ist sowas, dass sie einfach nicht...
Nicht vergessen.
Ja. Oder hier, reden.
Reden. Reden ist
Aufklärung, wichtig. Reden.
Sehr schön. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, Buch schreiben.
Ja, kannst gerne sagen. Du hast vor, ein Buch zu schreiben.
Ja.
Sehr schön. Da können wir auch noch vielleicht dann, ne, wenn wir auf den Blick nach vorne gleich ins nächste Themenpunkt gleich demnächst kommen, weil du gerade auch das Buchschreiben erwähnt hast. Gab es da noch vielleicht eine andere Geschichte, die dich vielleicht auch dazu geleitet hat, selbst ein Buch zu schreiben?
Ja, es gab eine Person, die auf mich zukam, die gesagt hat, ach, ich möchte jetzt aber gerne mal ein Buch drüber schreiben, der eigentlich mit mir gar nichts zu tun hat, der nicht mal gefragt hat, wie es mir geht in der ganzen Zeit,
ja,
der auf keiner Verhandlung war, der einfach nur jetzt daraus Profit schlagen will mit meiner Geschichte. Und ich gesagt habe, nee, Freund, also wenn, dann schreibe ich das. Ich suche mir die Person aus, die das macht, weil ich kann es nicht. Also ich bin jetzt so wortgewandt, ich werde es nicht schreiben können. Aber wenn, dann bin ich das, die das macht und kein anderer. Wenn einer diese Geschichte erzählt und wenn einer das weiterleben lässt und mit Aufklärung, mit Buch, mit allem, was dazugehört, dann bin ich das.
Ja, natürlich wird es eventuell nicht verhinderbar sein, dass Menschen, egal von welchen, ob es ein Autor ist, egal was, Themen aufgreift. Es ist leider nicht patentiert, man kann Themen, die in der Allgemeinheit passiert, nicht patentieren, aber du wirst dadurch mit involviert sein, dass er sich von dir die ganzen Informationen rausholt, sondern wenn einer sowas machen will, dann soll er sich schon selbst darum kümmern.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Und plus dann, wenn man sich nicht mal einmal melden könnte, man kann ruhig sagen, woher kennt denn dieser Mensch diesen Fall denn?
Tja, von mir.
Und wie kommt es dazu? Man kann es ruhig sagen, wir sagen ja keinen Namen.
Ja, oder so. Dieser Mensch war der Friseur meiner Mutter. Also einfach praktisch jemand, bei dem sie alle paar Monate mal war. die hatten wohl auch Privatkontakt, aber es war jetzt nicht, zum Beispiel, wenn meine Tante gekommen wäre und hätte gesagt, komm Mädchen, ich schreibe dir das, ich mache das. Mhm. Ich hätte sofort gesagt, ja.
Ja,
ja, weil es einfach meine Patentante ist und weil sie einfach, sie haben 60 Jahre Freundschaft fast gehabt. Mhm. Wir haben sich ja mit 17 kennengelernt, fast 50 Jahre Freundschaft. Da ist das was anderes, als wenn der Friseur kommt. Ja, da kann auch der Fußpfleger oder der Hausarzt kommen. Ja, ja,
genau.
Das ist eine ganz andere Geschichte.
Hast du vollkommen recht. So, wir kommen zum letzten Themenpunkt. Der Blick nach vorne. Ja, vielleicht ist es kein wirklicher Abschluss. Ja, vielleicht gibt es nur Schritte nach vorne, die man machen kann. Kleine Schritte in Richtung eines erfüllten Lebens. Das anders ist, aber trotzdem irgendwie weitergeht. Ja? Wenn du nach vorne blickst, was wünschst du dir für die kommenden Monate?
Dass Ruhe einkehrt.
In Bezug?
Auf alles. Gerade auf meine Seele, auf mein... Ich meine, Leben ist ruhig, aber es muss in mir ruhig sein. Mhm. Da muss langsam Ruhe einkehren. Das ist wichtig.
Was würde denn ein endgültiger Abschluss denn für dich bedeuten?
Ruhe.
Ruhe.
Einfach Ruhe.
Seelische
Frieden,
Ruhe.
Seelische Ruhe, ja.
Wie und möchtest du denn, wie deine Mutter in Erinnerung behalten wird?
Als die Frau, die sie war. Als einfach Mensch, der immer für jeden da war, der immer alles getan hat, auch selbst für ihn alles noch getan hat, der sich für um alles und jeden nur manchmal nicht um sich selber gekümmert hat. Sie war kein verkehrter Mensch. Sie war echt eine tolle Frau und ich möchte auch, dass man sie so in Erinnerung bleibt. Nicht als der Mensch, der andere Menschen aus ihr gemacht haben, so von wegen naiv und blöd, ja, sondern wirklich als Frau, die echt wahnsinnig toll war.
Was soll von dieser Geschichte denn übrig bleiben?
Sie in guter Erinnerung. Sie. Sie. Also Menschen sollen auch nicht von ihr als Mordopfer sprechen oder als Frau, die umgebracht worden ist, sondern eher als Freundin.
Was darf nie vergessen werden?
Nie, dass es so Menschen wie ihn gibt. Dass es Menschen gibt, die so krank in ihrem Kopf sind, solche Dinge zu tun. Sowas sollte einfach auch nicht vergessen werden. Dass es nicht nur diese Polly-Pocket-Welt gibt, in der manche Menschen leben, sondern dass es auch andere Seiten gibt.
Gibt es etwas, was du ihm heute noch sagen würdest?
Ihm?
Ja.
Ich würde ihm einfach die Frage stellen, warum?
Immer noch warum? Nur das ist die einzige Frage.
Das ist die einzigste Frage, die mich beschäftigt, weil es gibt keinen Grund. Es gibt einfach keinen Grund dafür. Es gab und gibt bis heute keinen Grund.
Was würdest du deinem eigenen Ich vor 6 Monaten heute sagen, wenn du die Möglichkeit hättest?
Du schaffst das. Du hättest vielleicht nicht vom Urteil zusammenbrechen müssen. Du schaffst das. Vielleicht hätte ich auch noch mehr sagen können. Ich wurde vom Richter gefragt, wollen Sie noch was sagen? So im Nachhinein denke ich mir auch, warum hast du ihm nicht einfach quer durch den Saal einfach mal die Meinung gesagt? Aber da ist halt der Anstand dahinter, weißt du? Weil du willst ihm nicht sagen, du Arschloch, warum hast du das getan? Weil du weißt,
klar,
es hätte keiner mich rausgeschmissen, niemand, das hätten alle verstanden. Aber der Anstand lässt es halt dann doch nicht zu, weißt du?
Was hat dir in der dunkelsten Phase dann wirklich geholfen?
Die Menschen um mich rum, mein Vierbeiner, das, was mir Sicherheit gegeben hat, mein Partner, meine Welt.
Glaubst du, wenn du das ihm heute sagen könntest, warum? Also wenn er jetzt hier das zuhören könnte, ja, wenn er jetzt hier neben uns säße und du ihn das fragen würdest, warum, glaubst du, er könnte ehrlich antworten?
Nein, weil er Schiss hätte, dass er nach... Ich denke, weil er Schiss hat, dass er nachträglich noch eins reingedrückt kriegt, was ja nie passieren wird. Selbst wenn er jetzt sagen würde, oh, ich hatte, weiß ich nicht, sexuelle Lust darauf, hast du nicht gesehen, er wird ja dafür nicht mehr verurteilt werden.
Ja. Was hatte dir außer deiner Mutter noch genommen?
Den Rest meiner Familie. Ich bin alleine praktisch. Es ist keiner von der Familie da, der irgendwie... Es ist ein Unterschied, ob es Freunde machen, ob du einen Hund hast. Oder ob jemand da ist, der... Okay, ich habe noch einen Papa, aber der wohnt auch weiter weg. Es ist ein Unterschied, ob du da alleine in Anführungszeichen durchgehen musst oder einen Papa, mit dem du dich jetzt wieder annäherst. Ja, aber... Oder ob meine Oma da gewesen wäre.
Ja.
Das ist ein Unterschied.
Großer Unterschied, ja.
Und ja, die Frau fehlt halt einfach auch unheimlich. Also.
Und was trotz allem konntest du dir zurückholen?
Zurückholen? Schwer.
Gibt es irgendwas?
Nichts, was mir jetzt einfällt. Also nicht aus dem Fall. Weil das, was er genommen hat, kannst du nicht zurückholen. Das kannst du nicht. Du kannst nicht einfach einen Menschen wieder zusammenbauen oder deine Familie wieder zusammenbauen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht.
Das wird ewig.
Ewig da sein, ja.
Wenn diese Podcast-Folge ein Satz wäre, wie würde er lauten?
Boah, die Frage, damit hast du mich jetzt. Die ist gemein, die Frage. Die ist gemein. Wie würde er lauten, ja? Boah, die war jetzt gemein.
Ist die Zeit?
Boah, die war gemein. Du meinst, wie die Folge lautet?
Warum? Nee, wenn die Folge ein Satz wäre, unsere Folge heute, die jetzt wir gerade am Drehen sind, wenn die Folge an sich nur einen Satz beinhalten würde, wie würde er laut für dich lauten?
Boah.
Das Erste, was dir vielleicht einfällt?
Meine Mama unvergessen.
Schön.
Das ist das Erste, was mir jetzt... Ich wusste noch nicht, wie ich es formulieren sollte, aber das ist...
Ein schöner Satz. Ein sehr schöner Satz. Möchtest du noch was in die Welt hinaustragen, was dir ganz, ganz wichtig ist?
Immer noch, das passt auf euch auf. Guckt auf eure Mitmenschen. Guckt, ob ihr Veränderungen findet, ob ihr Veränderungen wahrnehmt, ob ihr... Werdet jetzt ein bisschen sensibler vielleicht. Das, was ich schon damals gesagt habe, was ich auch heute noch sagen würde, einfach, natürlich, du kannst nicht alles sehen, aber guckt ein bisschen mehr. Guckt ein bisschen mehr auf eure Mitmenschen, auf die Menschen, die ihr lieb habt.
Ja. Danke, dass du heute wieder gesprochen hast.
Gerne.
Danke für deine Offenheit. Dieser Fall ist vielleicht juristisch eventuell abgeschlossen, ja. Aber dieses Gespräch zeigt noch etwas anderes. Und zwar, hinter jedem Urteil steckt ein Mensch. Ja. Und hinter jeder Schlagzeile eventuell eine Tochter. Und wenn euch diese Folge bewegt hat, denkt daran, Gewalt hinterlässt Spuren. Und nicht nur Opfer, sie hinterlässt Leben, die lernen müssen, weiterzugehen. Danke dir.
Gerne. Oh Gott.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.